Landesfeuerwehrverband Sachsen Podcast. 112% für Sachsen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 112% für Sachsen. Mein Name ist Thomas Krehre und ich darf Nils Adam, Kreisbrandmeister im Landkreis Leipzig und Vorsitzender der AG KBM vorstellen und Ingo Nestler, Kreisbrandmeister im Landkreis Meißen. Hallo.
Hallo. Hallo.
Ja, ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen und ja, das Thema Kreisbrandmeister und eure Arbeit interessiert natürlich nicht bloß mich, sondern natürlich unsere Zuhörer. Bevor wir richtig loslegen, jetzt erstmal aktuelle Informationen und wir kommen auch gleich zur Fahrzeugübergabe. Im Mai 2021 übernahm die Freiwillige Feuerwehr Stürzer ein LF10 mit Zusatzbeladung, technische Hilfeleistung. Wechsel in der Kreisjugendfeuerwehr Sächsischer Schweiz Osterzgebirge. Thomas Paul ist zum neuen Kreisjugendfeuerwehrwart SOE gewählt und übernimmt die Aufgaben von Annette Petters. Annette war von März 2016 bis Mai 2021 und vorher kommissarisch von Oktober 2015 Kreisjugendfeuerwehrwartin im Landkreis. 30 Jahre ein Grund zu feiern. Herzlichen Glückwunsch geht an die Jugendfeuerwehr Dresden. 1991 wurde die Jugendfeuerwehr Dresden mit 7 Feuerwehren gegründet. Aktuell sind es 20 Jugendfeuerwehren und 2 Kinderfeuerwehren. 394 Kinder und Jugendliche engagieren sich aktiv in den Kinder- und Jugendfeuerwehren. Und dazu kommen natürlich noch 120 Betreuer. Vor Corona wurden 15.000 Stunden Jugendarbeit geleistet und jedes Jahr 15 Jugendliche wechseln in eine der vielen freiwilligen Feuerwehren. Ja, die Jugendfeuerwehr Sachsen, da gibt es Informationen zur Ausbildungswoche und die findet nämlich am 26. bis 31. Juli 2021 für die Jahrgänge 2003 und 2004 in Nord statt. Das Ganze mit ca. 100 Teilnehmern, ca. 360 Teilnehmer nehmen am Landesjugendzeltlager in Grömitz vom 8. bis 14. August 2021 teil. Alle Informationen wie immer auf der Homepage unserer Jugendfeuerwehr Sachsen unter jf-sachsen.de und natürlich auch vom Landesfeuerwehrverband. Die Informationen findet ihr auf lfv-sachsen.de. Starten wir jetzt ins Thema. Wie sieht das Arbeitsumfeld der Kreisbrandmeister aus? Welche Tätigkeiten, welche Verantwortungsbereiche liegen direkt bei euch?
Ja, würde ich mal anfangen vielleicht, um einen kurzen Info oder über die Arbeit der Kreisbrandmeister zu geben. Vom Grundsatz her ist der Kreisbrandmeister ja im Sächsischen Brandschutzgesetz verankert und die Landkreise im Freistaat Sachsen, Stücker 10, haben einen hauptamtlichen Kreisbrandmeister zu beschäftigen bzw. einzustellen. Persönlich sehe ich meine Hauptarbeit oder mein Hauptarbeitsgebiet darin als Bindeglied zwischen den Feuerwehren, den Landkreisen, dem Freistaat Sachsen, insbesondere aber im Landkreis Leipzig als Bindeglied zwischen den Städten und Gemeinden und ja auch am Ende meinem Chef, dem Landrat, dazustehen, um für Dinge, die unser Feuerwehrwesen in Sachsen bewegen, einzustehen und das Ganze entsprechend mitzubewegen.
Ja, Nils, ergänzend zu deinen Ausführungen kann ich das nur bestätigen. Also die Aufgabe eines Kreisbrandmeisters ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Ne? Also wir sitzen natürlich nicht bloß im Büro, sondern wir sind auch, denke ich mal, auch in deinem Namen zu sprechen, viel unterwegs. Wenn ich das mal jetzt auf meinen Landkreis runterbreche, das ist bei dir sicherlich genauso. Wir haben die Aufgabe, sage ich mal, die auch mal Ausrückerordnung festzulegen. Da sind wir wieder dafür da, das zu koordinieren zwischen den einzelnen Ortsfeuerwehren in einer Gemeindefeuerwehr. Wir sind zuständig für die Ausbildung. Wie es Nils schon sagt, wir sind das Bindeglied, sage ich mal, zwischen der oberen Ebene des Landkreises und der unteren Ebene, den Freiwilligen Feuerwehren. Wir sind genau in der Mitte dazwischen. Ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Also es gibt nicht bloß Friede, Freude, Eierkuchen bei den Feuerwehren. Das weiß jeder Kamerad, jede Kameradin, selbst in der Feuerwehr. Wir sind zuständig, sage ich mal, für die Verteilung der Fördermittel. Wir als Kreisbrandmeister müssen die Prioritäten jedes Jahr neu festlegen, wenn wir die Zuweisung vom Freistaat bekommen. Das ist auch eine Thematik, die in den letzten Jahren, denke ich mal, sehr, sehr schwierig geworden ist, weil wir wissen, wir kommen jetzt in die nächsten Jahre in eine schwierige Zeit, wo viele, viele Fahrzeuge, die nach der Wende in den Jahren 1990, 94 aufsteigend beschafft worden. Die kommen jetzt alle in die Jahre und es wird spannend werden, denke ich mal, wie wir insgesamt in Sachsen diese Fahrzeuge in der Zukunft, sage ich mal, ersetzen wollen. Ne? Zumindest bei mir im Landkreis ist es so, dass der Großteil der Fahrzeuge, 99%, immer mit Fördermitteln Ersatz beschafft wurden. Das ist in den letzten Jahren nicht mehr ganz so geglückt, ne, weil wir doch die Prioritäten festlegen mussten. Wir fördern jetzt momentan aktuell auch keine Bekleidung und Ausrüstung mehr, weil der Landkreis festgelegt hat, auch, die Priorität liegt bei Fahrzeugen und bei Gerätehäusern. Ne.
Was sind das für Prioritäten?
Ja, also die Gemeinden sind ja verpflichtet, oder die Gemeinden können ja jedes Jahr beim Landkreis ihre Fördermittelanträge einreichen für Bekleidung, Ausrüstung. Bei uns ist es gesplittet in drei Kategorien: Bekleidung, Ausrüstung, Fahrzeuge und Gerätehäuser oder Baumaßnahmen. Ne? So, und wenn ich jetzt mal zurückschaue, die letzten Jahre haben wir immer so ein Volumen gehabt, was beantragt wurde, insgesamt in diesen drei Kategorien von über 7 bis 8 Millionen Euro.
Das ist eine ganze Menge, ne?
Das ist eine ganze Menge. Und wenn man weiß, also wir als Landkreis bekommen oder haben bekommen in den letzten Jahren so im Durchschnitt um die 2,4 Millionen Euro an Fördermitteln, dann ist das natürlich nicht alles mit Fördermitteln abzudecken. Ne? Und dann muss ein Ranking festgelegt werden. Und da bin ich wieder als Kreisbaumeister, als Fachmann natürlich wieder gefragt, weil ich mich ja nur im Landkreis auskenne, ne? Da man ja auch als Kreisbaumeister auch der Berater ist, auch für die Bürgermeister, zu sagen, ja, bei wem drückt denn der Schuh am meisten? Ne? Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, Licht ist es auch Schatten. Man kann dann nicht alles berücksichtigen, weil das Geld auch nicht für alles reicht. Und dann wird ein Ranking, oder es muss ein Ranking festgelegt werden, wer jetzt am Ende in den Genuss von Fördermitteln kommt. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Schlussendlich legt dann unterm Strich der Landrat fest, bestätigt er das, die Liste, den Vorschlag des Kreisbrandmeisters oder hat er noch andere Ideen, aber in der Regel ist es so, zumindest bei mir im Landkreis, also dass der Landrat immer der Empfehlung des Kreisbrandmeisters gefolgt ist und wir dadurch in den letzten Jahren, denke ich mal, auch eine sehr gute Feuerwehrpolitik gemacht haben. Und ich betone immer wieder, und das möchte ich ja auch nochmal betonen, wir sind im Landkreis, und das denke ich mal in anderen Landkreisen, aber wir sind eine kommunale Feuerwehrfamilie. Und hier gilt es, sage ich mal, gemeinsam an den Strang zu ziehen. Und das versuche ich zumindest auch als Bindeglied, sage ich mal, zwischen den Wehren, den Bürgermeistern, den Ortsberatern und Gemeindeberatern natürlich auch herzustellen.
Das klingt irgendwie, als seid ihr viel unterwegs. Denn wenn ihr jetzt einschätzen müsst, wollt, dass Gerätehäuser vielleicht neu gebaut werden müssen oder neu ausgestattet oder umgebaut werden müssen, dann müsst ihr euch das ja anschauen. Oder sehe ich das jetzt anders?
Würde ich mal den Ball aufnehmen. Also ist es schon so, dass der Kreisbrandmeister die Feuerwehren in seinem Einzugsgebiet kennen sollte. Das ist bei einem Gemeindeverwalter in seiner Gemeinde so. Und wenn du dann als Kreisbrandmeister unterwegs bist, solltest du das natürlich mit einem etwas größeren Blick oder mit einem etwas weiteren Blick genauso sehen. Ich will mal zu diesen Geschichten sagen, wie das sich bei uns im Landkreis entwickelt hat. Der Landkreis Leipzig mit insgesamt 30 Städten und Gemeinden und 140 Ortsfeuerwehren hat grundsätzlich schon, oder die Gemeinden haben schon sehr viel getan, um in ihre Feuerwehren zu investieren. Wenn man aber mal in den Investitionsbedarf oder in die Investitionsabsichten bei uns im Landkreis guckt, so haben die Städte und Gemeinden in 2015 ca. 5,2 Millionen in den Bereich der Feuerwehren investiert. Also die Städte und Gemeinden tragen nach wie vor den Hauptanteil unbenommen der süßen Droge der Fördermittel. In 2021 beabsichtigen die Städte und Gemeinden im Landkreis Leipzig 14,5 Millionen in den Bereich des Feuerwehrwesens zu investieren.
Das ist enorm.
Und wenn man jetzt mal hergeht und sagt, okay, die Städte und Gemeinden haben den Auftrag, eine leistungsfähige Feuerwehr nach Brandschutzbedarfsplan, so steht es im Gesetz drin, aufzustellen. Genau. Diese Hausaufgaben haben die Städte und Gemeinden gemacht. Wir haben ein sehr gesteigertes Anforderungsprofil auch an die Feuerwehren. Es ist nicht mehr nur der einfache Brand oder auch im ländlichen Bereich nicht nur mehr der einfache Brand, sondern mittlerweile ist eben ganz klar abzusehen, dass auch die, insbesondere die technischen Hilfeleistungen sehr umfangreich, sehr breit auch im ländlichen Bereich geworden sind. Früher haben wir gesagt, das waren städtische Probleme, aber die sind auch auf den ländlichen Bereich mit gekommen und demzufolge müssen sich natürlich die Feuerwehren auch auf diese Aufgaben entsprechend mit vorbereiten und ja, um die dann auch ordentlich lösen zu können. Und wenn man dann wieder das Ehrenamt im Hintergrund hat, braucht man natürlich Motivation und ordentliche Ausstattung. Und das fängt mit Fahrzeugen an, das fängt mit ordentlichen Gerätehäusern an, aber auch mit persönlicher Schutzausrüstung, denn auch der Schutz des Feuerwehrmanns ist ja immens wichtig und das kostet Geld. Dazu ist, glaube ich, in der Breite der Gesellschaft generell in allen Bereichen gekommen, dass nichts günstiger geworden ist. Und ja, umso schwieriger wird es, da auch ordentlich umzugehen. Und eigentlich ist jetzt unsere Aufgabe als Kreisbrandmeister, ja, sehr viel unterwegs zu sein, vorher Absprachen zu treffen, auch wirklich rauszubekommen, wo drückt denn der Schuh am meisten und wo ist die Not am größten oder wo könnten die größten Probleme auftreten, wenn nicht schnellstmöglich Ersatz oder neu beschafft wird. Und mit diesem Wissen, und deswegen sage ich, man sollte seine Feuerwehren kennen, ist es dann eben wichtig, diese Fördermittel zu verteilen, unbenommen, oder diese Prioritäten festzulegen, dort auch, ja, Verständnis teilweise dafür zu erregen, wenn eben eine Feuerwehr eben nicht mit vorne auf der Liste steht. Das ist auch immer, das sind keine schönen Momente, weil wir genau wissen, dass moderne Technik auch ja, Motivation für das Ehrenamt, genau, ist. Das ist ganz, ganz wichtig und da versuchen wir zu vermitteln und ja, da entsprechend umzugehen. Im Landkreis Leipzig verfahren wir ein bisschen anders. Wir gehen also nach wie vor her und sagen, gerade unter dem Aspekt persönliche Schutzausrüstung, dass wir auch die Feuerwehr noch mit persönlicher Schutzausrüstung diese auch fördern wollen. Heißt aber im Endeffekt auch, dass hier und da vielleicht mal ein Fahrzeug ein Jahr später, zwei Jahre später kommt oder ein Gerätehaus vielleicht nicht so groß gebaut werden kann, wie es eventuell geplant war.
Ich schmeiße jetzt mal den Ball in die Mitte vom Raum und das ist von dir, Nils, das Wort gefallen, Brandschutzbedarfsplan. Was ist das?
Also ein Brandschutzbedarfsplan sagt der Kommune, dem Bürgermeister, dem Gemeinderat, dem Stadtrat, wie viel Feuerwehr brauche ich in meiner Kommune, in meiner Stadt. So, das ist mittlerweile ein umfangreiches Dokument geworden. Wenn ich jetzt meinen Landkreis jetzt mal runterziehe, dann ist es so, dass also zu 80% der Kommunen jetzt professionelle Fachfirmen dafür nehmen, um ohne ein Geschmäckle zu erzeugen, von außen ganz neutral ermittelt wird, wie viel Feuerwehr brauche ich in der Gemeinde XY, meinetwegen mit 12 Ortsfeuerwehren, sind die ausreichend, brauche ich mehr, brauche ich weniger. Ne? So. Und das ist momentan auch bei mir im Landkreis so ein heißes Thema. Wir sind gerade dabei jetzt, oder viele Kommunen sind jetzt dabei, den Brandschutzbedarfsplan entweder neu zu schreiben oder fortzuschreiben, zu aktualisieren. Ne? Man muss ja nicht alles neu beschreiben. Ne? Und aktualisiert oder fortgeschrieben werden sollte eher, wenn sich natürlich die Gegebenheiten in der Kommune oder der Gemeinde geändert haben hinsichtlich Brandlasten, mehr Wohngebiet, mehr Gewerbe, mehr Einwohner. Also das sind verschiedene Aspekte, die da den Brandschutzbedarfsplan beeinflussen. Ne? Aber der Brandschutzbedarfsplan ist schon ein Richtungszweig, sag ich mal, ein Dokument für die Bürgermeister, für die Gemeinde und Stadträte. Was brauche ich für die nächsten Jahre? Wo geht der Zug hin? Ne?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, wie man Kreisbrandmeister wird. Das Einzige, was, glaube ich, fest definiert ist, gegenwärtig oder beziehungsweise mit dem Gesetz seit, jetzt muss ich nochmal überlegen, 2011, ist, dass es einen hauptamtlichen Kreisbrandmeister pro Landkreis gibt und dass der über eine entsprechende Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, jetzt nennt sich es zweite Einstiegsstufe, erstes Amt, verfügen muss, um diese Funktion wahrzunehmen. Und der Rest obliegt den Landkreisen, wie sie damit umgehen. Das sind die Qualifikationsvoraussetzungen, die man haben muss. Und dann, ja, hat der Landkreis entsprechend diesen Qualifikationsvoraussetzungen einen Kreisbrandmeister zu bestellen, der auch ordentlich durch den Kreistag zu bestätigen ist. Um mal aus meiner Geschichte vielleicht ein bisschen zu plaudern, wie ich Kreisbrandmeister geworden bin. Ich persönlich stamme aus einer, naja, kleineren Gemeinde im Landkreis Leipzig und habe vom Vater in die Kinderwiege gelegt gekriegt, dass man zur Feuerwehr auf dem Dorf muss und habe dann über diesen Weg eigentlich ja, so ein bisschen Berufung gefunden, habe aus der freiwilligen Feuerwehr heraus mich irgendwann entschieden, nach meinem abgeschlossenen Studium mich für diese Laufbahn im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst zu bewerben, bin damals 2004 habe ich in Frankfurt am Main die Ausbildung angefangen. Ja, und dann kam der Wille wieder in die Heimat zurückzukommen. Dann hat es mich ein Stück weit näher an den Landkreis Leipzig geschlagen. Bin ich hier in Dresden, bei der Berufsfeuerwehr in Dresden gelandet. Und dann kam irgendwann der Moment, wo noch mehr Heimatnähe gelockt hat. Im Landkreis Leipzig war die Stelle des Kreisbrandmeisters ausgeschrieben. Und dann habe ich immer gesagt, man hat mich gelockt in diese Aufgabe. Und mittlerweile möchte ich aber auch nicht mehr daraus zurück. Also es ist in Ordnung. Es ist eine schöne, sehr vielfältige Aufgabe, die auch manchmal Nerven kostet. Aber die Arbeit insbesondere mit den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten, die macht unwahrscheinlich viel Spaß.
Wann bist du Kreisbrandmeister geworden, Ingo?
Genauso wie Nils Adam. Also ich etwas eher, aber...
Wann?
Seit 1.1., seitdem das Gesetz das vorschreibt, also seit... 1.1.2011 musste also jeder Landkreis in Sachsen einen hauptamtlichen Kreisbrandmeister bestellen. Ansonsten war die Kreisbrandmeister ehrenamtlich. Der Großteil der damaligen Kreisbrandmeister war ja in den Landkreisen dort beschäftigt, aber eben wie gesagt als Sachbearbeiter oder als Sachgebietsleiter oder wie auch immer. Ne? Das hat sich dann aber ab 1.1. dann geändert. Ja, ich habe eine andere Laufbahn, bei mir ging das etwas eher los. Ich bin ja etwas älter wie der Nils. Ne? Ich habe also etwas älter, ja. Also die klassische Linie, sag ich mal so, in der Freiwilligen Feuerwehr angefangen, ne? Mit 16 rein und eigentlich wollte ich gar nicht die klassische Laufbahn machen. Ne? Da gehört manchmal ein bisschen Zufall und Glück dazu. Ne? Eigentlich wollte ich mal als Auslandsmonteur bei der Planeta und Rote Poll die weite Welt sehen.
Keine Werbung machen.
Na? aber dann kam meine Frau dazwischen und dann hat sich das Blatt gewendet. Ne? Und ja, dann bin ich in der Berufsfeuerwehr dann groß geworden, also in der Abteilung Feuerwehr in der damaligen DDR. Dann habe ich man musste ja in der DDR, wenn man zur Berufsfeuerwehr gegangen ist, seinen Berufseinsteiger machen, also ein halbes Jahr an der damaligen Feuerwehrschule der DDR, hat man dann seinen Berufslehrgang oder ja, man hat ein halbes Jahr das Handwerkszeug eines Berufsfeuerwehrs, meines gelernt, das Grundhandwerkszeug. Ne? So, den Rest hat man dann, sage ich mal, auf den Berufsfeuerwehren, auf der Wache, wo man dann gedient hat, hat man dann dazugelernt. Aber das Handwerkszeug, das Grundhandwerkszeug, hat jeder Berufsfeuerwehrmann in der DDR in Nord gelernt. Gab es den schönen Spruch, Nord macht hart. Ne? Dort musste jeder Bursch. Naja, so war das. Und ich muss jetzt noch sagen, das war eine gute Schule. Das muss man tatsächlich auch sagen. Naja, und dann zum Fachschulstudium nach Heurotsberg gegangen, von 85 bis 88 das Fachschulstudium gemacht. Mhm. Ja, und dann kam die Wendezeit ran. Ich bin aber nicht zur Berufsfeuerwehr gegangen. Ich bin in meinem Landkreis geblieben. Ich habe gesagt, ich gehe nie nach Dresden. Irgendeiner muss ja das Feuerwehrwesen im Landkreis weiterentwickeln und betreuen. Ich bin der Sachgebietsleiter im Landkreis geworden für Brand- und Katastrophenschutz und habe alle Reformen, die es da so gab und mitgemacht hin bis dahin, Analogfunk raus, DDR-Funk, Analogfunk West rein. Also es war eine sehr, sehr spannende Zeit, sage ich jetzt mal, bis hin zu den ganzen Themen Kreisgebietsreform, ne? Änderung der Vorschriften. Also es war so eine spannende Zeit. Das will ich auch nicht missen. Ne? Und wie ich mir schon gesagt habe, der Job Kreisbrandmeister ist eine sehr interessante Tätigkeit. Man weiß nicht, was am nächsten Tag auf einen drauf zukommt. Jetzt nicht
gerade. Das schreibe ich.
Das ist Tatsache so, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Das Positive ist natürlich in der überwiegenden Mehrzahl oder überhaupt in der Mehrzahl, weil es so spannend ist, sage ich mal. Und man muss, um Kreisbrandmeister auch zu werden, war ja die Ursprungsfrage, ne? Man muss für die Feuerwehr brennen, das sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Ich bin jetzt 38 Jahre hauptberuflich in diesem Job und bin 44 Jahre im Ehrenamt, fast 45 Jahre im Ehrenamt. Da hat man natürlich auch was erlebt. Ne? Und ja, der Job damals, 2010, war dann ausgeschrieben. Und da gab es bei uns im Landkreis Meißen bloß zwei nach der Reform, die Voraussetzungen gehabt haben. Der eine hat gesagt, nee, will ich nicht. Und dann hatte ich 24 Stunden Zeit, mir das zu überlegen. Und wie lautet Ihr zustimmendes Nicken?
Jetzt sieht man euch natürlich auch an größeren Einsatzstellen. Stellt sich für mich die Frage, wann oder wie werdet ihr alarmiert? Vor allen Dingen, ihr habt einen Pager bei. Werdet ihr darüber alarmiert? Wie funktioniert das, wenn ihr gerufen werdet?
Ja, also grundsätzlich immer ein Pager. Mit der Leitstellenreform, sage ich mal so, hat sich natürlich auch für mich auch vieles vereinfacht. Oder für uns, auch für meine Stellvertreter, für meine sechs. Ich habe also im Landkreis Meißen sechs stellvertretende Kreisbahnmeister. Das heißt, ich habe auch sechs Inspektionsbereiche, die zugeteilt wurden zu jedem stellvertretenden Kreisbrandmeister. Jeder hat seinen Pager, genauso wie auch der hauptamtliche Kreisbrandmeister. Und mit der Leitstelle in Dresden, mit der Inbetriebnahme und mit den neuen Einsatzstichworten, sage ich jetzt mal, habe ich dann festgelegt, dass also der Kreisbrandmeister oder beziehungsweise der diensthabende Kreisbrandmeister ab einem bestimmten Einsatzstichwort, nämlich ich sage es mal Brand, BMW kann man sich leicht merken, BMW, Brandmittel wenige oder HMW, Hilfeleistung, Mittel wenige, alarmiert wird. Das gleiche gilt auch für ABC. Und ich bekomme grundsätzlich, sage ich mal, als Kreisbrandmeister, das möchte ich auch so, kriege ich jeden Einsatz, das ist okay, Geheimnis, kriege ich auf meinen Blackberry. Also ich weiß also rund um die Uhr über jeden Einsatz, der am Landkreis Meißen läuft, weiß ich Bescheid. Ich sehe also, welches Einsatzstichwort, ich sehe also, welche Feuerwehren werden alarmiert, ich sehe den Hinweistext, das, was also der Disponent im Leitsystem einklimpert, sage ich jetzt mal auf Deutsch gesagt, was er reinschreibt in den Alarmtext, sehe ich. Und ich habe natürlich auch das Recht, als Kreisbrandmeister zu sagen, ich fahre jetzt eigenständig zu dem Einsatz, wenn ich sage, hier könnte sich gerade was entwickeln, weil ich meinen Landkreis kenne, ich kenne auch den Großteil der Unternehmen und auch die Gefährdungen, die daraus erwachsen können. Und wir haben ein diensthabendes System im Landkreis Meißen, diensthabendes System. Das geht über eine Woche von Freitag zu Freitag und da bin ich auch als hauptamtlicher Kreisbaumeister auch mit dabei und da teile ich mich mit meinen sechs Stellvertretern rein, sodass also immer rund um die Uhr ein Ansprechpartner auch im Landkreis da ist. Und wenn der Landrat eine Information will, ne, dann sollte man schon als Kreisbrandmeister gegenüber seinen Dienstherrn natürlich aussagefähig sein. Ne? Und wenn ich selber nicht draußen bin und einer meiner Stellvertreter draußen ist, dann kann ich natürlich auch die Informationen von draußen mir über meinen Stelli reinholen. Also wir sollten schon aktuell online sein, ne? Wenn es also irgendwo tatsächlich brennt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Na klar, auf jeden Fall. Ist bei euch genauso, Nils, oder?
Ja, grundsätzlich ja, aber vielleicht mal ergänzend dazu oder... Wir haben ein bisschen andere Strukturen im Landkreis Leipzig und dort sieht man aber eigentlich auch, wie individuell das dann doch in den Landkreisen ist. Im Landkreis Leipzig ist es so, dass wir insgesamt vier sogenannte Inspektionsbereiche haben. Es gibt also vier ehrenamtliche stellvertretende Kreisbrandmeister und so steht es auch wieder in der Gesetzgebung bzw. bei uns wird das so gelebt im Landkreis Leipzig, die den Kreisbrandmeister in der Aufgabenwahrnehmung entsprechend unterstützen. Wir haben kein Diensthabensystem im Landkreis Leipzig, sondern wir versuchen an den Einsätzen entsprechend teilzunehmen. Den Hauptteil schultern bei uns im Landkreis Leipzig die ehrenamtlichen stellvertretenden Kreisbrandmeister, die dann an der Einsatzstelle mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und für mich wirklich bei größeren Einsätzen, bei uns haben wir das Stichwort für den Kreisbrandmeister selbst etwas nach oben genommen. Also bei uns geht es ab Stichwort B3 los, dass der Kreisbrandmeister wirklich mit alarmiert wird, scharf mit alarmiert wird. Unbenommen dessen sind wir so weit und das haben die neuen Leitstellen mit sich gebracht, dass wir also sehr kontinuierlich und beständig, um nicht zu sagen immer, über das aktuelle Einsatzgeschehen im Landkreis Leipzig unterstützt werden oder informiert werden. Das Leitstellenverbundsystem gibt da eigentlich ganz tolle Arbeitsmittel zur Verfügung. Wir sind nicht mehr so, dass wir eine Pager-Alarmierung dort dafür kriegen, sondern diese Information läuft mittlerweile über Handy bzw. über Notebook. Einsatzprotokolle werden kontinuierlich verschickt und ja, bei uns im Landkreisamt sind wir so weit und die Feuerwehren haben das auch schon, dass wir also als Landkreis auch über dieses Leitstellenverbundsystem über das Einsatzgeschehen selbst und natürlich dann auch die Fahrzeugbewegung bzw. wie die Feuerwehren ausrücken, live am Monitor informiert werden, über die Statusmeldung der Feuerwehren das alles mitbekommen. Und da muss man natürlich sagen, dass dort die Digitalisierung zu einem ganz großen Nutzen Einzug gehalten hat mit allen Problemen, die auch da mitkommen. Aber das sind Fortschritte, die... Ja, ich will vielleicht sagen, die wir vielleicht mit den kleinen Leitstellen so umfassend nicht in der Fläche bekommen hätten. Also das muss man vielleicht mal ganz klar sagen. Dass es immer noch Verständnisprobleme manchmal gibt oder dass manchmal Sand im Getriebe ist, was die Alarmierung angeht, weil die Leitstelle vielleicht nicht so alarmiert, wie es die Alarm- und Ausrückeordnung der Städte und Gemeinden vorsieht. Das passiert immer noch, dort sind wir aber mittlerweile sehr gut in der Nachbetrachtung oder auch im Nachgang. Aber auch dort ist eben sehr viel Bewegung drin und gehört mit zu unserem Aufgabengebiet. Ja, und die Aufgabe an der Einsatzstelle, grundsätzlich steht ja im Gesetz, dass die Einsatzleitung durch die örtlich zuständige Brandschutzbehörde, sprich durch die Städte und Gemeinden, zu führen ist, außer sie fühlen sich nicht mehr in der Lage, die Einsatzleitung zu übernehmen. Also wir stehen im Landkreis Leipzig mit unseren stellvertretenden Kreisbrandmeistern, mit den Fachberatern ABC als Fachberatung an der Einsatzstelle zur Verfügung. Und wenn es Not tut, sind wir dann bereit, entsprechend zu helfen, beziehungsweise in dem Netzwerk Feuerwehr im Landkreis Leipzig einfach weitere Maßnahmen oder weiteres Wissen, was wir als Landkreis haben, dort mit einzubringen und entsprechend mit zu unterstützen. Über Dienstnamensystem kann man streiten, aber dazu muss jeder Landkreis für sich selber festlegen und da gibt es auch unterschiedliche Verfahrensweisen im Freistaat Sachsen.
Genauso wie es. Ihr fahrt ja dann auch mit eigenen Fahrzeugen zur Einsatzstelle, ja. Das ist richtig, ne? Apropos Fahrzeuge. Ihr hattet mir ja letztens schon mal für das Aktuelle, für die News am Anfang des vorhergehenden, der dritten Folge geschickt. Da ging es um die Neu- und Ersatzbeschaffung. Wie ist es bei euch in den Landkreisen? Was gab es da jetzt die letzte Zeit?
Ich fange mal an. Bei uns war gestern eigentlich ein wunderschönes TLF 4000, neuester Baureihe, auf dem Hof. Die Feuerwehr Kolditz hat ja vor 2 Tagen dieses Fahrzeug ganz aktuell abgeholt und ist nun zum Digitalfunk-Update bzw. zum Aufspielen des Funkkerners und so weiter und so fort bei uns im Amt gewesen. Also da ist gegenwärtig sehr viel Bewegung drin. Im Landkreis Leipzig sind wir in freudischer Erwartung des Ergebnisses einer Sammelbeschaffung von insgesamt 5 TLF 4000, die, denke ich, Ende Juni, Ende Juli ankommen werden. Dort haben sich insgesamt 4 Gemeinden zusammengetan und haben beginnend in 2019 diese 4 Fahrzeuge beschafft. Davor haben wir als Sammelbeschaffung 4 Drehleitern für die großen Städte in unserem Landkreis beschafft. Und ja, so Gott will und die Fördermittel fließen, wird in 2021 wird es eine Sammelbeschaffung von 4 HLF 20 im Landkreis Leipzig geben. Plus die ganzen vielen kleinen Einzelfahrzeuge, die auch kommen vom MTW über Kommandowagen, über Gerätewagenlogistik. Also da ist sehr, sehr viel Bewegung drin.
Das ist schon Wahnsinn, was hier für Geld in die Hand genommen wird für den Schutz unserer Bevölkerung, oder?
Ja, das ist
eine ganze Menge.
Das ist so, ne? Also wir haben in den letzten Jahren im Landkreis meistens sehr viele Fahrzeuge beschafft und weniger Geräte oder so gebaut. Das ist in den vergangenen 1,5 Jahren dann etwas umgedreht worden. Wir haben dann mehr doch in die Gerätehäuser Finanzen oder Fördermittel gesteckt, sodass wir also in den vergangenen Jahr, in 2020, haben wir also 11 Fahrzeugübernahmen oder Übergaben. Dieses Jahr sind wir auch wieder gut dabei. Wir hatten also Anfang des Jahres einen Mannschaftstransportwagen übergeben in der Feuerwehr in Pulsen. Aber das Highlight war im Januar dann das GTLF 9000 Großtanklöschfahrzeug, Tatra-Fahrgestell. Das hat die großen Hainer Feuerwehr, die Stadt Großenhain, ohne Fördermittel beschafft, kam über 310.000 Euro. Das war natürlich mal ein Highlight, ne? Und daran sieht man, dass auch mal es Kommunen gibt, die auch ohne Fördermittel, sage ich mal, Einsatztechnik oder Fahrzeuge auch kaufen. Und ich denke mal, das wird in der Zukunft, das ist meine persönliche Meinung, auch zunehmen. Wenn man natürlich auch strikt daran sich an seinen Brandschutzbedarfsplan hält, wenn es tatsächlich auch wirklich strikt. Also ja, TSFW haben wir in der Feuerwehr in Neudorf dieses Jahr übergeben, im April, das ist die Gemeinde Zeithain. Und dann gab es natürlich noch 2 erfreuliche Sachen, dass sowohl der Bund als auch das Land Sachsen uns hat 4 Fahrzeuge, sage ich mal, zukommen lassen. 2 LF20 KTS vom Bund, das ist der Lech zur Wasserversorgung. Da ist ein LF gekommen, oder ein LF20, wie man das jetzt ist. LF20 KTS des Bundes und damit ist auch der Katschutzzug, der Lech zur Wasserversorgung Moritzburg jetzt auch komplett. Das andere Fahrzeug, das letzte Fahrzeug ist vergangenes Jahr gekommen, das letzte ist dieses Jahr, sodass wir dort also, sage ich mal, auch die neuen Löschfahrzeuge vom Bund jetzt auch komplett auch da haben. Damit ist der Einsatzzug auch komplett wieder neu mit Fahrzeugen bestückt. Das ist gut so und wir haben erst vor kurzem, sage ich jetzt mal, zwei HLFC des Freistaates übernommen an der Landesfeuerwehrschule. Das ist natürlich auch für eine Feuerwehr auch auf dem Lande ein Highlight, weil wir auch damit, nicht wir, sondern auch die Kommune, auch mit diesen Löschfahrzeugen natürlich auch den Grundschutz in ihrer Kommune mit absichern. Das hat immer einen Doppeleffekt. Und wenn ich ein Fahrzeug damit vom Freistaat oder vom Bund bekomme, ist es immer natürlich ist die Freude umso mehr und umso größer, dass man was Neues bekommt.
Das ist ja, was Nils schon sagte, die Motivation auch für die Kameradinnen und Kameraden in der Wehr, wenn die neue Technik kriegen. Das ist einfach das Highlight in der Feuerwehrarbeit.
Highlight ist immer ein neues Fahrzeug, ist immer ein Highlight. Ja. Ein neues Gerätehaus ist immer auch ein Highlight. Das ist, wie es Nils schon sagt, das ist ein Ansporn auch. Wir haben das auch, also ich denke da mal ein Jahr zurück, das ist tatsächlich so gewesen, man hätte es nicht für möglich gehalten. Hat man selten in seinem Feuerwehrleben, auch bei mir als Kreisbahnmeister, ist es selten, dass man im einen Jahr ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut bekommt und zufälligerweise dann noch das Löschfahrzeug dann ohne dazu neu kommt. Hm. Das ist so nie geplant gewesen, aber dadurch, dass die Fertigung des Löschfahrzeuges länger gedauert hat, ist es in das eine Jahr dann reingefallen. Und bei der Übergabe des Fahrzeuges im neuen Gerätehaus haben wir gleich drei neue Kameraden aufgenommen. Die waren schon in dem Motor, ordentlich eingekleidet in Touruniform. Einsatzbegleitung ist auf dem Weg gewesen. Und es waren noch drei Kameraden, ich will jetzt den Namen nennen, bei der Feuerwehr jetzt, waren schon in der Pipeline, die wollten also jetzt auch in die Feuerwehr mit eintreten. Das sag mal so, das geht ihnen schon dann ein bisschen, ja, es ist ein Highlight, muss ich wirklich sagen, dass aufgrund eines Neubaus, eines Hauses und dass eine Feuerwehr ein neues Löschfahrzeug bekommt, dass sich dann junge Leute begeistern dafür sagen, interessante Technik, ich komme zu euch Jungs und Mädels, ich mache bei euch mit. Tolle Sache.
Ja, ich will vielleicht auch nochmal dazu ergänzen, man lockt natürlich mit alter Technik keine Jugend irgendwo aus ihrer Wohnung. Früher hätte man gesagt, hinterm Ofen, heute sagt man vom Computer vor. Ja. Sondern da ist es schon wichtig, dass da zeitgemäße, moderne, funktionale Einsatztechnik zur Verfügung steht. Und wenn man bedenkt, dass wir oder die Städte und Gemeinden in den Planungen davon ausgehen, dass so ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zwischen 25 und 30 Jahre alt wird, dann kann man sich ausrechnen, wie oft es dieses Highlight gibt und demzufolge bleibt das in einem Feuerwehrleben oder in dem Leben eines Kameraden einfach ein besonderer Moment, wenn ein Fahrzeug übergeben wird. Und das ist das, glaube ich, egal, ob es sich da um einen Mannschaftstransportwagen handelt, der auch sehr, sehr wichtig ist, so als Multifunktionsfahrzeug für alles, um auch die Jugend zu erhalten, insbesondere mit Blick auf unsere Jugendfeuerwehren, dass man dort diese Arbeit sichern kann, als auch ein TLF 9000 oder ein TLF 4000 Tanklöschfahrzeug, was nun wirklich, oder eine Drehleiter, was die Königsfahrzeuge da der Feuerwehren sind für das entsprechende Einsatzgeschehen. Und das bleiben besondere Momente. Und wir müssen aber auch alles dafür tun, dass diese Momente stattfinden, um eben ja auch für die nächste Generation interessant, zeitgemäß und modern zu bleiben.
So können auch kleinere Wehren, die bloß ein kleineres Feuerwehrfahrzeug haben zum Brandfahren, können natürlich die Mitglieder, die sonst draußen warten müssten oder beziehungsweise an der Wache, weil sie eben nicht mitgekommen sind, könnten mit dem neuen MTW, wenn er denn dann da ist, doch mit zur Einsatzstelle fahren und vor allen Dingen Atemschutzgeräteträger, was ja dort wichtig ist.
Ja, würde ich so mal mit unterschreiben. Und dann muss man natürlich sagen, dass auch dieser MTW für das Alltagsleben, für die Organisation, für die notwendige Vorbereitung, wenn man in Richtung Ausbildung denkt, denn so ein Feuerwehrmann wird man ja nicht einfach, sondern da gehört unwahrscheinlich viel Ausbildung dazu, für Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule, dieser regelmäßige Dienstbetrieb, aber auch kleine Versorgungsbesorgungsfahrten ist so ein Fahrzeug unerlässlich. Im Landkreis Leipzig haben wir in 2019 war so ein bisschen das Jahr auch der MTWs, da ist durch die Städte und Gemeinden insgesamt 7 MTWs beschafft worden und das zeigt aber eigentlich auch so, den Einsatzwert dieses Fahrzeuges oder dass man dahinter kommt, dass diese Fahrzeuge auch wichtig sind.
Es geht ja nicht nur um die Ausbildung. Ne? Man fährt an die Landesfeuerwehrschule, brauche ich ein Fahrzeug. Ne? Der Feuerwehrkamerad muss nicht unbedingt mit seinen Privatfahrzeugform. Aber Jugendfeuerwehr ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Braucht man so ein Fahrzeug? Kinderfeuerwehr, Babini-Feuerwehr. Gott sei Dank auch bei uns jetzt im Landkreis in den letzten Jahren Tendenz nach oben steigend. Da braucht man, muss man mobil sein. Und da sind die NTWs schon, sage ich mal, ein wichtiges Transportmittel. Fahrzeug auch, ne? Ein sicheres auch.
Richtig.
Und keine Ello mehr. Ne? Also das ist auch sowas. Ne?
Ganz
also
genau.
Das reicht doch. Ello reicht doch für die Kinder und Babinis.
Nee, reicht nicht. Reicht nicht. Nee, nee, definitiv
nicht. Das ist ganz klar und deutlich zu sagen.
Genau. Aber zur Jugendarbeit, da wollen wir heute nicht vorgreifen, weil da wird es Kinder in der Feuerwehr und Jugendarbeit bzw. Jugendfeuerwehrarbeit wird es Podcast geben in nächster Zeit. Deswegen würde ich sagen, das reden wir heute nie weiter. Aber was vielleicht nochmal für die Zuhörer, für unsere Zuhörer ganz interessant ist, so Einsätze. Was sind für euch so ein, zwei besondere Einsätze persönlich?
Also da könnte ich jetzt vielleicht den ganzen Nachmittag erzählen über besondere oder Einsätze, die einen geprägt haben oder die Bilder, die in den ersten Kopf gehen. Also es ist tatsächlich so, oder mir geht es zumindest so, dass bestimmte Einsätze in diesen 38 Jahren, oder ich jetzt das hauptamtlich mache, die gehen von der Festplatte einfach nicht mehr runter. Die Bilder sind da, ich habe damit auch kein Problem, aber die Bilder gehen nie weg. Wer mich kennt, der weiß, wenn wir von Einsätzen sprechen, die Brandeinsätze oder technische Hilfeleistung, wir haben ja immer in Sachsen das sogenannte Bermuda-Dreieck, sage ich immer dazu, das Autobahndreieck in Nossen, die A4 im Bereich Nossen. Und seit der Wende hat sich halt der Verkehr dermaßen erhöht auch. Ne? Wir hatten das berühmte sozusagen, das nannte sich das Hanneberger Loch. Und wenn ich da dran denke, wie viele Einsätze wir dort gefahren haben, wo wir auch als Feuerwehr draußen gewesen sind, ich auch als Sachgebietsleiter zum Teil mit, wo es zum Teil gar keinen richtigen Handlungsablauf gab mit den Zuständigkeiten an der Einsatzstelle. Bei verunfallten Bussen, wo wir drei Tote gehabt haben, ne? Wer ist denn nun zuständig für die Sicherung des Gepäcks und wer ist zuständig für die Verbringung der persönlichen Dinge, die da irgendwo da rumlagen. Ne? Also es gibt Einsätze, wo man sagt, es geht ihnen schon an die Nieren. Ne? Aber als Feuerwehrmann muss man auch, ich will nicht sagen, das wegstecken, aber wenn Kinder und Jugendliche im Spiel sind, denke ich mal, jetzt wird ja auch so gehen, das geht ihnen insbesondere, sag ich mal, an den Jahren. Es ist einfach so. Also, ja, und wir haben jetzt gerade aktuell, wenn wir da über Einsätze sprechen, wir haben jetzt im Frühjahr wieder aktuell, sag ich mal, bei uns ja auch im Autobahndreieck, was A4, A14 betrifft, aktuell wieder Baustellen. Und wir haben eben in den letzten Wochen eben wieder solche schwere Verkehrsunfälle in diesem Bereich gehabt. Da sagen selbst die Nossener Kameraden, die bei uns die absoluten Spezialisten im Bereich der technischen Hilfeleistung sind und die auch ganz modernst auch jetzt ausgerüstet sind für diesen Autobahnabschnitt, haben wir jetzt eben wieder zwei schwere Verkehrsunfälle gehabt mit zwei getöteten LKW-Fahrern, wo du sagst, wie geht sowas? Wie kann es ein Führerhaus abreißen oder wie kann man ein Führerhaus so deformieren? Das ist also unglaublich. Also das, wie funktioniert sowas? Ne? Also das sind Momente und Dinge, die ihn da bewegen, wo dann selbst auch der erfahrene Feuerwehrmann mit seinen 55 oder 60 Jahren an einer Stelle steht und sagt, ja, haben wir noch nicht so erlebt und gesehen. Und dann muss man natürlich auch als Einsatzleiter, als Einsatzkraft dann auch genau überlegen, was tue ich dann an der Einsatzstelle, auch wenn diese Person nicht mehr lebt. Würdevoll, sage ich mal, aus diesem Einsatzknäuel, aus diesem Blechknäuel herauszuholen. Also das sind Dinge, wir mussten in den letzten Jahren viel, viel dazulernen. Also insbesondere auch der technischen Hilfeleistung, das muss man auch sagen.
Ja, ich will vielleicht mal ergänzen, mit Sicherheit gehören wir Kreisbrandmeister nicht mehr zu der Runde, die da in vorderster Front kämpfen. Ja. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir auch unsere Erfahrung gesammelt haben, auch mal an vorderster Front, um Verständnis für das zu entwickeln, was unsere Kameraden dort alltäglich im Einsatzgeschehen leisten, um Hilfe zu leisten. Und dass kein Einsatz wie der andere ist, das hatte der Ingo schon gesagt, da gibt es unwahrscheinlich viel, wovon man jetzt hier reden könnte, aber ich möchte vielleicht zu dem Einsatzgeschehen noch mal ein bisschen weiterführen und sagen, wir sind nicht mehr nur unterwegs, um technische Hilfe zu leisten bei eingeklemmten Personen oder zu einer Wohnungsbrandbekämpfung. Mir bleibt jetzt aus dem Landkreis Leipzig ein länger dauernder Einsatz zur Bekämpfung der Vogelgrippe oder des Ausbruchs einer Vogelgrippe in einem Betrieb im Landkreis Leipzig, wo die Feuerwehr mit ihrem Wissen, mit ihrem Know-how, mit ihrem Background, mit ihrem Netzwerk im Hintergrund natürlich eigentlich unerlässlich ist, um dort eben gewisse Dinge zu organisieren. Mir bleibt da so der Spruch unseres Landrates im Kopf: Es gibt nichts, was die Feuerwehr nicht irgendwie auf die Reihe kriegt. Als wir diesen Einsatz über den Jahreswechsel 2020-2021 hatten, der also vom 25.12. bis 1.1. oder 31.12. ging, ja, da wurde aus dem Begriff Feuerwehr dort Kümmerwehr, weil wirklich alles, was fehlte, irgendwie ranorganisiert wurde, um eben diese Ausbreitung der Tierseuche im Landkreis Leipzig, der Vogelgrippe, zu verhindern. Und überall ist die Feuerwehr dabei. Tierrettung, schwere technische Hilfeleistung. Der Ingo hatte von dem Dreiergnossen geredet, die es natürlich überall gibt. Und das kann die Feuerwehrleute in jedem Moment erwischen. Es gibt Spezialisten, die natürlich, wenn man so einen Unfallschwerpunkt oder so einen Einsatzschwerpunkt haben, dort spezialisiert sind. Unbenommen dessen müssen die natürlich genauso vorbereitet sein auf eine Brandbekämpfung, Wohnungsbrandbekämpfung oder wie auch immer. Das ist schon sehr schwierig. Dafür muss man ein bisschen wissen, was da zu tun ist. Und ja, und wir versuchen dort wirklich auch an den Einsatzstellen zu gucken und im Hintergrund mit zu organisieren. In Erinnerung aus dem vergangenen Jahr ist mir ein Wohnungsbrand im Landkreis Leipzig gewesen, und das möchte ich auch mit unterschreiben, wo ja Kinder ums Leben gekommen sind, und das sind die, die, glaube ich, in jedem Feuerwehrmann irgendwo hängen bleiben. Und
das tut weh, ne?
Das tut weh, und ich glaube auch, manchmal können wir noch gar nicht abschätzen, was das vielleicht so in 10, 15, 20 Jahren irgendwann mal mit uns macht, weil wir das erstmal alles irgendwo ablegen. Man muss auch ein gewisses Fell haben, um da gewisse Dinge wegstecken zu können. Da muss auch die Kameradschaft in der Truppe stimmen, damit man gewisse Dinge tun kann. Aber wir müssen trotzdem ganz aufmerksam und ordentlich damit umgehen und gucken, was wir tun können, damit diese Einsätze nicht irgendwann unser Leben negativ beeinflussen.
Ja, wir haben uns im Landkreis Meißen schon mal, wenn man so mit den Führungskräften mal zusammensitzt, war das die Jahre mal zurückblickt, da fragt man sich manchmal, was man alles miterlebt hat. Ne? Also wir haben ja nur das Hochwasser 2002 gehabt. Ne? Tornado 2010. Also das sind so Dinge, wo wir dann auch als Kreisbrandmeister gefragt sind, weil ich als Kreisbrandmeister dann die Leitung Leiter der technischen Einsatzleiter war. TGL ist dann so das Instrument auch dann der Führung im Landkreis, auch für den Landrat. Ne? Dort gibt es also Aufgaben, wo wir dann auch als Kreisbrandmeister und die Stellvertreter auch gefordert sind, sage ich mal, was Führung betrifft. Ne? Dort muss man natürlich ganz schön ran. Dann, also es gibt so, wir haben gesagt, diese großen Ereignisse, ne, das kam dann so alle paar Jahre immer wieder. Kam das, ne? Da fragt man sich, hat es in den zurückliegenden Jahrzehnten in dem Rahmen nicht so gegeben, aber in der Vergangenheit ganz schön. Also die Hochwasser haben uns eingeholt, das Stromereignis, der Tornado, der am Großenhain gewesen ist in der Umgebung, ne, das erlebt man auch nicht jeden Tag. Und dort hat man, sage ich mal, ein Leid gesehen, wo ich sage, die Leute sitzen in ihrem Haus und auf einmal können die in den Himmel schauen, weil da bläst das erste Obergeschoss im Dachstuhl weg. Also das sind Dinge, wo du sagst, du kommst rausgefahren an die eine Stelle, und dir fällt nicht mehr ein. Ist das jetzt echt oder ist das jetzt hier eine vorbereitende Kulisse für einen Actionfilm?
Ja, aber das bleibt, glaube ich, auch das Spannende. Denn ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es ist kein Einsatz wie ein anderer. Und da ist es ganz wichtig, dass wir für diese Einsätze, die wir heute überhaupt noch nicht voraussetzen können, alle Vorbereitungen treffen, dass wir auch dann einen klaren, kühlen Kopf bewahren können, damit wir einfach auch das Ding auf die Reihe bekommen. Aber persönlich sage ich auch, es gibt kein Feuer, was noch brennt. Wir haben bisher alles hinbekommen.
Ganz genau.
Ganz genau.
Weil du das Bermuda-Dreieck ansprachst, Ingo, was würdest du dir von den Kraftfahrern auf der Autobahn wünschen, wenn es zu einem Unfall kommt?
Ja, erstmal, also die Rettungsgasse ist ja heutzutage gang in aller Munde. Nicht umsonst hängen an verschiedenen Autobahnbrücken, auch bei uns im Bereich Dresden, Nossen, Döbeln, überall Richtung Leipzig, ne? Plakate des Freistaates, Rettungsgasse bilden. Ne? Aber nicht bloß die Rettungsgasse bilden, das muss ich erstmal dazu sagen, ja, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass wir als Helfer schnellstmöglich natürlich an die Einsatzstelle kommt. Das andere ist aber wiederum, dass der Kraftfahrer, die wir jetzt eben gerade wieder haben auf der Autobahn, dass der, die Kraftfahrer, sage ich mal, mit mehr Aufmerksamkeit sich auf der Autobahn bewegen und insbesondere dann auch, sage ich mal, wenn es zum Stau kommt, sich nicht mit anderen Dingen, ich sage es mal vorsichtig, im Führerhaus beschäftigen. Man sieht ja die kuriosesten Dinge, wenn man dienstlich auf der Autobahn oder privat auf der Autobahn unterwegs ist, was sich so in so ein Führerhaus eines Lkw-Fahrers zum Teil abspielt, was man da so sieht. Also da gruselt es eh schon manchmal. Aber ja, das sind Dinge, wo man sagt, Rettungsgasse, klar, aber die Aufmerksamkeit, ne, die, das ist für mich eigentlich, wo ich sage, Leute, was macht ihr manchmal? Ne? Hm. Aber zum Teil kennen die Leute nicht davor. Ne? Also das ist ein Thema, über das man wahrscheinlich jetzt hier auch stundenlang reden könnte, was so in den Vorunternehmen sich abspielt, was ja europaweit sich abspielt, wie hier Leute unterwegs sind. Und vor allem mit was von der Technik man unterwegs ist. Und das, was rausgezogen wird von der Polizei, das ist ja nur der, ja.
Ja, also ich will vielleicht mal ergänzen. Grundsätzlich aus meiner Sicht ist es so, dass die Feuerwehr nicht zum Spaß mit Blaulicht unterwegs ist. Und um das ordnungsgemäß, um auch schnellstmöglich an die Einsatzstelle zu kommen, so wie der Ingo gesagt hat, Rettungsgasse oder auch einfach den Weg freimachen für die Fahrzeuge, die eventuell damit Blaulicht kommen, weil die unterwegs sind, um irgendwo zu helfen, beziehungsweise weil die angefordert wurden, um zu helfen. Das ist das eine Thema. Und persönlich wünsche ich mir aber eigentlich, dass vielleicht in der Breite der Gesellschaft generell der Gedanke zum Ersthelfer wieder etwas mehr an Gewicht bekommt. Ja, es gibt eine neue Statistik, wo sich ca. 80% oder 90% der Autofahrer nicht mehr zutrauen, qualifiziert. Das qualifiziert will ich sogar mal weglassen, generell erste Hilfe zu leisten und aus dieser Angst heraus dort auch gar nichts erstmal tun. Und da könnte ich mir schon vorstellen oder beziehungsweise würde ich mir wünschen, dass diese Fähigkeit zur ersten Hilfe doch wieder etwas mehr an Gewicht bringt, denn die Feuerwehr kommt, ja, wir kommen auch mit ausgebildeten Helfern, auch der Rettungsdienst kommt mit sehr hochqualifizierten Personal, aber die sind eben nicht gleich da, sondern die brauchen, um an die Einsatzstelle zu kommen.
Und die erste Hilfe geht schon los, nämlich wenn ich den anhalte und einfach die 112 melde. Dort geht die erste Hilfe los. Und wenn ich dann noch mit der Person, die da verunfallt ist, vielleicht noch rede, dann mache ich schon ein ganzes Stück mehr. Ne? Aber wie gesagt, der Appell wirklich, erste Hilfe lernen und dann auch anwenden. Das
umsetzen muss ich es.
Umsetzen, genau.
Umsetzen, ne? Ich muss auch den Mut haben.
Manchmal, genau. Ne? Und Mut kommt von Üben, ja. immer wieder machen. Und man kann es ja zu Hause, ne? Zu Hause einfach einen Partner auf die Seite legen, stabile Seitenlage und. Ich denke mal, das sind die einfachsten Sachen, wenn ich es vorher gelernt habe. Auch bei YouTube ist ja ganz viele, viele Videos. Ne? Dann einfach durchführen und an der Einsatzstelle helfen. Wow, die Zeit ist vergangen. 47 Minuten sind schon rum und wir staunten nicht schlecht, als wir jetzt auf die Uhr guckten. Vielen, vielen Dank an Nils, dass du da warst. Ingo, vielen Dank, dass du den weiten Weg hier ins Studio vom Landesfeuerwehrverband aufgenommen hast. Vielen Dank für eure wahnsinnigen vielen und vor allen Dingen dienlichen Informationen. Ich denke, das ist für unsere Zuhörer sehr informativ gewesen. Und kommt gut nach Hause.
Erstmal vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Und ich denke, es war eine sehr interessante und informative Runde. Und wenn es wieder mal so klappt, dann muss. Also, wir kommen gerne wieder.
Ja, super. Dem möchte ich mich auch anschließen. Vielen Dank für die Einladung. Es war eine schöne, lockere Runde. Wir konnten, denke ich, informativ aus unserem Arbeits- und Alltagsleben, aus unserem Feuerwehrleben berichten. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass wir gemeinsam auch mit dem Verband viel weiter tun für die Feuerwehrwelt in unserem Freistaat, damit einfach die Sicherheit der Bürger im gesamten Freistaat einfach zukünftig auch durch die Feuerwehr weiter gesichert wird. Und vielen Dank dafür.
Danke jetzt fürs Schlusswort.
Naja, fast das Schlusswort, denn das habe ich nämlich. Und ich kündige den nächsten Podcast, nämlich unsere 5. Folge an. Und da berichten wir über unser Projekt Aspekt 112. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald und schön die Ohren gespitzt.